Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Wladimir Balzer.
Herzlich willkommen zur Kultur vom Tage. Wie geht es mit der Slawistik weiter angesichts dieses Kulturkriegs, den der Kreml gegen die Ukraine führt? Denn das ist er ja auch. Das wollen wir wissen. Wir erinnern an einen der tollsten deutschen Lyriker in dieser Stunde. Wir fragen, wie der BND Journalisten hat für sich arbeiten lassen. Und wir wollen wissen, wie ernst gemeint der Antikolonialismus zu DDR-Zeiten war. Vielen ist er jetzt vielleicht erst klar geworden, wie wenig die meisten jedenfalls über die Ukraine wussten, von der Kultur, der Sprache, der Geografie. Und jetzt wird das so schmerzlich klar. Und auch die Forschung in Deutschland muss offenbar feststellen, die Ukraine ist in ihrer Eigenständigkeit jahrzehntelang vernachlässigt worden. Welcher Ruck da gerade zum Beispiel durch die Slawistik geht, das will ich jetzt mit Alexander Kratochwil besprechen. Er ist Slawist, Literaturwissenschaftler und Übersetzer aus dem Ukrainischen. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Herr Kratochwil, wir waren letztens sehr erschrocken hier bei uns im Programm, als wir mit Martin Schulze-Wessel gesprochen haben. Er ist Historiker und Mitglied der Deutsch-Ukrainischen Historikerkommission. Und wir haben ihn da auch angesprochen auf die Ukraine-Forschung in Deutschland und auch auf das fehlende Wissen vieler Deutscher über die Ukraine und haben das von ihm gehört.
Wir nehmen die Ukraine immer noch viel zu stark über die russische Geschichte wahr. Die Geschichte der Ukraine wird eingeordnet in die Geschichte des Russischen Reiches und dann der Sowjetunion. Und diese beiden Reichsbildungen werden eben aus deutscher Perspektive sehr stark und sehr ausschließlich mit dem Russentum verbunden. Um der Ukraine näher zu kommen, muss man natürlich dann auch ukrainisch lernen. Man muss sich mit ukrainischen Quellen auseinandersetzen und man muss eine spezialisierte, auf die Ukraine hin gerichtete Forschung entwickeln. Und das fehlt in Deutschland noch.
Herr Kratochwil, wie sehen Sie es?
Ja, also ich kann für die Slawistik sprechen, die natürlich die andere Disziplin ist, die sich über ihren Gegenstand ja mit der Ukraine eigentlich beschäftigen sollte. Da ist es, wäre es die Ostslawistik. Die Ostslawistik umfasst neben der Russistik auch die belarussische Literatur und Sprache und eben die ukrainische Literatur und Sprache. Und aus Gründen, die auch Herr Schulze-Wessel kurz angedeutet hat, historischen Konstellationen, imperialen Konstellationen, hat man die Ukraine eigentlich nicht wahrgenommen oder wenn dann eben nur als Teil Russlands oder durch eine dominante russische Kultur hat man sich dann vielleicht in vergleichenden Studien, in vergleichender Forschung auch mit der Ukraine beschäftigt. Aber die Ukraine als eigenständiges Forschungsobjekt findet kaum statt, auch in der Slawistik. Ich überspitze das vielleicht ein bisschen, wenn ich sage, findet kaum statt, weil natürlich gibt es in den letzten Jahren immer wieder Einzelne, die in Projekten oder auch mit zusammen mit anderen Forschung zur ukrainischen Sprache und Literatur betreiben und dann auch interessante Studien dazu, wissenschaftliche Studien dazu publizieren. Aber was es eben nicht gibt, und das ist, glaube ich, auch, was Herr Schulze-Wessel meint, eine institutionalisierte, kontinuierliche Forschung, die eben nötig wäre, auch um diese Defizite im Wissen über die Ukraine und auch in der Sichtbarkeit der Ukraine im deutschsprachigen Raum zu beseitigen.
Aber warum ist das so? Ich meine, die Ukraine ist seit 30 Jahren unabhängig, eine lange Zeit.
Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs hat sich das in der Bundesrepublik, aber auch in der DDR eingebürgert, dass eben sowjetisch in der Regel mit russisch gleichgesetzt worden ist. Und das sind ja Denkstrukturen, die setzen sich dann fort. Und das sind vielleicht auch Strukturen, die sich die Slawisten gar nicht selber bewusst machen, wenn sie sich mit der Ukraine beschäftigen.
Also vielleicht eher so eine politisch-gesellschaftliche, historische Entscheidung der Slawistik statt einer tatsächlichen Entscheidung, einer Entscheidung über spezifische ästhetische Phänomene, über eine ukrainische Nationalkultur, eine ukrainische Sprache. Das alles unterscheidet sich ja vom Russischen. Natürlich gibt es da eine gewisse Nähe, aber es ist ja doch ein sehr spürbarer Unterschied. Es ist ein eigenes Land, eine eigene Kultur, eine eigene Sprache. Wie konnte das den Slawisten jahrzehntelang nicht auffallen oder nicht ausreichend auffallen?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich beschäftige mich ja mit der Ukraine ziemlich lang. Ich bin nach dem Ende der Sowjetunion bin ich auch in die Ukraine gefahren, nach Lemberg, und war dann sehr oft dort. Aber es ist tatsächlich so, dass mangelnde Sprachkenntnisse, liebgewonnene Denkmuster das verhindern. Und ich will das jetzt nicht über einen Kamm scheren, aber dass eben viele Ostslawisten eben ihr Studium, ein Studium der Russistik absolviert haben, dann ihre Auslandsaufenthalte in Russland, in Moskau, St. Petersburg oder sonst wo absolviert haben, dort ihre Kontakte haben, später dann dort ihre Kooperationspartner haben. Und ja, also das ist dann so eine Schiene, auf der man fährt und da sieht man dann links und rechts nichts mehr oder eben im besten Fall aus der russischen Perspektive. Und das ist das, was so fatal ist. Ein schönes Beispiel sind die Ortsbezeichnungen. Wenn man jetzt allmählich anfängt, eben nicht mehr vom Dnieper oder von Kiew zu sprechen, sondern versucht eben Dnipro zu sagen auf Ukrainisch, tatsächlich wie der Fluss heißt oder Kiew, wie die Stadt heißt, dann zeigt sich daran, dass hier eben Wahrnehmungsdefizite oder ein gewisser kultureller Kolonialismus russischer auch innerhalb der deutschen Slawistik unbewusst sicher und nicht absichtlich fortgesetzt wurde.
Heißt das, die Ostslawistik wird sich jetzt mit dieser so brutalen Erfahrung komplett verändern und sich deutlich ausdifferenzieren? Geht da ein Ruck durch diese Wissenschaft jetzt gerade?
Ja, also ich denke schon, dass Diskussionen beginnen und dass man auch überlegt, wie man die Ukraine und Ukraine-Studien, ukrainische Literatur und Sprache mehr in den Mittelpunkt rücken kann. Und da gibt es ja auch verschiedene Instrumente, die auch schon in den letzten Jahren oft erprobt worden sind. Das sind internationale Kooperationen, Wissenschaftleraustausch, gemeinsame Projekte und so weiter. Also damit kann man beginnen. Ich denke mir aber, dass nicht ausreicht, solange es keine Institutionen dafür gibt, also dass zum Beispiel tatsächlich Lehrstühle mit Ukraine-Spezialisten oder mit Slawisten besetzt werden, die tatsächlich auch Ukrainisch lesen können und oder Belarussisch lesen können und eine Kompetenz schon mitbringen, wird sich da nichts ändern. Es ist tatsächlich ja so, dass in der Ostslawistik alle Lehrstühle im Grunde genommen mit Russisten besetzt sind, die dann wiederum aus gut nachvollziehbaren Gründen, und das soll ja kein Vorwurf an niemanden sein, dann wieder Leute berufen, wenn ein Ostslawistik-Lehrstuhl frei wird, wieder mit einem Russisten. Und da frage ich mich dann schon immer, warum müssen alle Lehrstühle, die ostslawistisch ausgerichtet sind, mit Russisten besetzt sein?
Also da steht offenbar noch einiges an, was die Slawistik und die Ostslawistik angeht, aus Sicht von Alexander Kratochwi, Literaturwissenschaftler, Übersetzer, Slawist, auch ein Experte der ukrainischen Literatur. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Ja, danke Ihnen.
Und wir bleiben noch bei der Literatur, gehen aber dafür wieder zurück nach Deutschland. Es geht uns jetzt um einen Lyriker, einen deutschen Lyriker, dessen Gedichte viele erreichten, würde ich mal sagen. Ein Dresdner, einer, der bekannt wurde mit einem Wendetagebuch und später mit vielen sehr lebendigen, prägnanten, auch witzigen Gedichten. Thomas Rosenlöcher. Jetzt ist er im Alter von 74 gestorben. Hier liest er selbst.
Perpedes mobile. Nachdem er mit dem Bischof von Kurhessen-Waldeck über den Glauben disputiert hat. Wenn ich den linken Schuh zubinde, glaube ich an Gott. Wenn ich den rechten Schuh zubinde, habe ich Gott vergessen. Aber dann fehlt mir etwas. Und schon wieder gehen mir die Schuhe auf den Senkel, so dass ich mich abermals hinknien muss. Den Schuh des Glaubens zuzubinden, den Schuh des Zweifels zuzubinden. Gott, was bin ich für ein Schnürsenkelzubinder? Aber so fehlt mir etwas. Und abermals schleifen die Senkel, geschlängelt zum Teufel im Dreck.
Thomas Rosenlöcher. Würdigen wir ihn mit seiner Kollegin Kerstin Hensel, Autorin, Lyrikerin, Dozentin an der Ernst-Busch-Hochschule in Berlin. Guten Abend.
Guten Abend.
Sie kannten ihn persönlich gut. Wie haben Sie ihn erlebt?
Also Thomas Rosenlöcher war immer ein Erlebnis in jeder Beziehung. Also sowohl als Person, in seinem Auftreten, was so was wunderbar ernsthaft Komisches hatte und was Kauziges hatte. Und letztendlich war er natürlich in seiner Lyrik, die ich zu dem Besten zähle, was dieses Jahrhundert oder das vergangene Jahrhundert, muss man ja sagen, hervorgebracht hat, in eine bestimmte Lyrik, die ich immer wieder als Erlebnis empfunden habe und unter anderem auch meinen Studenten an der Schauspielschule wirklich jedes Jahr, in jedem Semester, Gedichte von Thomas Rosenlöcher mit ihnen arbeite, die völlig begeistert sind davon, dass es so etwas überhaupt gibt.
Was meinen Sie damit, dass es so etwas noch gibt? Was macht denn seine Gedichte aus?
er war ein Sohn der sächsischen Dichterschule. Das ist ja damals in den 60er Jahren von Adolf Endler als ein ironischer Begriff, aber gebraucht worden für eine bestimmte Generation von Dichtern, die in der DDR gewirkt haben, die so zwischen 1935 und 1945 geboren wurden und die eine bestimmte Dinge verfolgten, nämlich ein großes Formbewusstsein, ein untereinander wahrnehmen, ein Lebensgenuss und Dichtung auf höchstem handwerklichen Niveau. Und das klingt zwar etwas formal jetzt alles, aber Rosenlöcher war einer, der das brachte. Der konnte mit alten Formen umgehen, der wusste, was ein Vers ist. Er hat in Versen geschrieben, er hat auch Prosa geschrieben. Er war ein Spötter, er war natürlich allen voran ein Sachse, also ein sächsischer Spötter, ein Dresdner. Er war einer, der die Landschaften durchblickt hat und in den Landschaften die Menschen gesehen hat. Er war ein Ostdeutscher, der aus der Provinz herausgedacht hat, gleichfalls aber die Provinz, das sächsische Kaff vielleicht, dort drin die Welt hat leuchten lassen.
Zum Beispiel bei Klein Schachwitz, ne? Ich lag im Garten bei Klein Schachwitz. Eines der legendärsten, glaube ich, Gedichte von ihm und allein schon dieser wunderbar kuriose Name, mit dem er da offenbar gespielt hat und sich eben auch, wie Sie, glaube ich, gerade beschrieben haben, sehr wohl, ne? Zum Kleinen, zum auf den ersten Blick Provinziellen bekannt hat, aus dem sehr viel mehr entsteht, ne? Denn ich glaube, da, wo er im Garten liegt, da wachsen ihm auch die Beine immer länger, bis er, glaube ich, die gesamte Welt damit bereist, obwohl er in Kleinschachwitz oder bei Kleinschachwitz bleibt.
Ja, das ist ja das Geheimnis aller Literatur, das wusste er. Es geht ja nicht darum, die ganze Welt zu bereisen und nichts zu sehen, sondern er hat, natürlich ist er auch gereist, ne? Das ist ja klar, aber er hat aus dem Kleinen das Große entwickelt und das mit einem absoluten Formbewusstsein und immer mit einer wunderbaren sächsischen Ironie, das muss man sagen.
Und dann, Sie sagen, auch ein Ostdeutscher. Er ist ja damals bekannt geworden für viele, die seine Gedichte noch nicht kannten, vielleicht mit dem Wendetagebuch, was er da 1991 geschrieben hat und veröffentlicht hat. Jemand, der jetzt 74 geworden ist, also einen Großteil seines Lebens in dieser DDR dort verbracht hat. Und trotzdem gilt er als widerständiger Geist, als jemand, der auch unangepasst geblieben ist. Wie haben Sie ihn als gesellschaftliche Person, als politische Person erlebt?
Jeder, den man ernst nehmen konnte als Dichter in der DDR, hat diesen Widerstand geleistet. Also sonst ist er gar nicht ernst genommen worden, jedenfalls nicht von uns allen. Es hat ja so Ostgezeter geschrieben, die verkauften Pflastersteine oder die Dresdner Kunstausübung. Das sind zwar alles Bezüge, die mit der Sozialisation DDR zu tun haben, ja. Aber es ist ja kein nostalgisches Flair, was er da beschreibt, sondern, wie Sie schon gesagt haben, es ist immer der Widerstand. Und der Widerstand ist die Literatur gewesen, das ist die Sprache gewesen, das ist der kritische Blick gewesen. Das ist nicht das laute Schreien und das Trommeln auf die Brust gewesen, sondern das ist subtil gewesen und, wie gesagt, ironisch, komisch. Und es war immer gespeist, glaube ich, von einer Liebe zu der Sache und nicht vom Hass. Weil Hass hat auch in Thomas Rosenlöchers Poetik, das macht keine Literatur, der Hass, sondern der kritische Blick macht es. Und das ist eine Verbundenheit mit dem, dass ich das, was ich kritisiere, auch auf irgendeine Weise liebe.
Und er war ja nicht nur Sachse, sondern noch die Steigerung. Er war Dresdner.
Ja, das und ist ja der.
Ich behaupte das jetzt einfach mal, dass das nochmal eine Steigerung ist. Er hat mal gesagt, die wahre Dresdenliebe kommt aus dem Dresden-Verlust. Und Dresden ist ja eine Stadt, die ja auch immer wieder in den politischen Schlagzeilen war in den letzten Jahren, ich sag mal, mit einem hohen Grad an auch politischer Spaltung. Die Ursprünge von Pegida liegen dort. Wie hat er das alles empfunden, die letzten Jahre?
Naja, er war ja nicht umsonst viele Jahre lang am Rande von Dresden, also außerhalb Dippoldeswalde, eher im Gebirge zu Hause, hat er immer natürlich eine Wohnung in Dresden. Dresden ist immer eine Verluststadt. Das fing an 1945 mit der Bombardierung von Dresden. Das ist das erste große Dresden-Trauma. Und dann die etwas abgehängte Lage in DDR-Zeiten, gibt's ja ganze Romane über diese Stadt. Das war natürlich auch Rosenlöchers Thema gewesen.
Kerstin Hensel, Sie haben ja gesagt, dass Sie Ihre Studierenden an der Ernst-Busch-Hochschule, dass Sie sie beglücken oft mit Thomas Rosenlöcher-Gedichten und dass die da oft auch sehr begeistert sind davon und, und sagen, dass es sowas noch gibt, ist ja toll. Gibt es da ein Gedicht, wo Ihnen immer wieder auch das Herz aufgeht? Gibt es so etwas wie ein Lieblingsgedicht von Thomas Rosenlöcher?
Ich glaube, Thomas Rosenlöcher ist der Dichter, von dem ich so viele Lieblingsgedichte habe, dass ich ganze Stundensendung füllen könnte. Ich würde aber gern eins vorlesen, was ich eben erst vor ein paar Tagen gemacht habe. Und auch, das ist in den 70er Jahren, Anfang der 70er Jahre geschrieben worden und passt auf die heutige Zeit so enorm und ist ein politisches Gedicht. Und das, vor allen Dingen, was Sie jetzt hören werden, ist, na, ich bin nicht aus Dresden, aber immerhin aus Sachsen, es ist auch sächsisch mit drin. Ich gebe mir Mühe, dies zu schaffen.
Sie kommen aus Chemnitz, beziehungsweise Karl-Marx-Stadt, besser gesagt.
Genau.
Ja, genau. Ein bisschen sächsischer Ton kommt jetzt mit rein. Ja?
Das kommt jetzt mit rein, nur dass Sie nicht erschrecken. Also, da ich den Mittag verschlief, draußen vom Fenster ein Kind, eine Frau. Hat's Flugzeug Bomben? Fragte das Kind. Ivo, wirft es die Bomben uns auf den Kopf? Nee, sind mir dann tot. Ischa, wand ich im Schlaf mich um, beinahe heiter, weil nichts uns geschehen konnte. Ivo, nee, Ischa.
Ja, das ist natürlich...
Ist das rundfunktauglich?
Das ist rundfunktauglich. Es ist vor allem auch bitter, das zu hören, ne? Angesichts der Bilder aus der Ukraine.
So ist es.
Ja. Thomas Rosenlöcher, der... Großer Lyriker, Dresdner Autor, im Alter von 74 ist er gestorben und wir haben ihn erinnert mit der Lyrikerin, Schriftstellerin, Dozentin an der Ernst-Busch-Hochschule in Berlin, Kerstin Hensel. Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch.
Vielen Dank auch.
Sehr ernüchterndes, was wir über die ersten Jahre des BND wissen. Etwa, dass Kanzler Adenauer mithilfe dieses Dienstes seine politischen Gegner ausspionieren ließ. Aber nicht nur das. Der BND spannte offenbar auch zahlreiche Spitzenjournalisten für seine Dienste ein. Das betraf große Zeitungen, aber auch den Deutschlandfunk, also auch unser Haus. Der Gründungsintendant vor 60 Jahren hieß Hermann Starke und arbeitete, laut Recherchen des Historikers Klaus-Dietmar Henke, für den BND. Guten Abend.
Schönen guten Abend, Herr Balzer.
Was genau wollte der BND von Hermann Starke?
Der Herr Starke, Hermann Franz Gerhard hieß er ja, HFG, das war sozusagen sein Branding. Und er war zwei Jahrzehnte lang, von Anfang der 50er Jahre bis Anfang der 70er, war er V-Mann des BND mit der Nummer 16137 und hatte auch einen schönen Decknamen, der hieß Stolze. Und Herr Starke war doch ein etwas stärkeres Kaliber als andere. Denn er bezog monatlich 500 D-Mark Agentenlohn. Das war damals das Doppelte eines Arbeitslohns für einen normalen Arbeiter und ziemlich genau der Durchschnittsverdienst in der Bundesrepublik 1961. Also zusätzlich zu seinem Intendantengehalt, was ja wahrscheinlich auch einigermaßen auskömmlich war.
Und was genau wollte der BND von ihm an der Spitze als Gründungsintendant des Deutschlandfunks? Was genau hat der BND von ihm erwartet und was hat er bekommen?
Zunächst, glaube ich, muss man darauf hinweisen, dass die Tatsache, dass Starke, der Gründungsintendant von 61 bis 66 ein BND-Agent war, von ziemlicher, nicht historischer sowieso, aber auch kultureller Bedeutung ist, weil Starke war eine herausragende Persönlichkeit der Mediengeschichte. Als Abteilungsleiter Politik im NDR, sofort nach dem Krieg, bekämpfte er ja Adolf Grimme, den großen Mann des Deutschen Rundfunks. Jeder kennt den Fernsehpreis. Er verleumdete ihn damals schon, Anfang der 50er, als er mit dem BND anbandelt. Und seine sehr progressiven, großartigen Mitarbeiter im NDR damals als kommunistische Agentenzentrale. Und 5 Jahre lang ist er immerhin Gründungsintendant dieses wunderbaren Senders, wenn ich das gleich hier einfügen will, höre ich jeden Morgen. Also anschließend, 66, geht er weg, wird angeworben vom Springer Verlag.
Er geht aber früher weg als geplant. Ne? Er verlässt den Deutschlandfunk ein Jahr früher, als sein Vertrag eigentlich enden würde. Warum?
Ja, das warum weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass er wegging, weil er von Springer angeworben wurde. Der Springer erwartete sich einiges für seine Welt und der Starke setzt dort seine engen Beziehungen zu Gehlen fort und dem BND und plaudert alles Mögliche aus. Das wird die Welt auch interessieren. Und erst 1972, als dann die große Reform des BND dann Platz greift, da wird Starke dann als langjähriger Agent der Inlandsspionage vom BND abgeschaltet. Dann gibt es auch kein Geld mehr. Ja, und dann haben Sie gefragt,
was hat er in der Zeit, als er an der Spitze des Deutschlandfunks stand, was hat er da genau getan?
Die Figur Starke stand in meinen Recherchen ja nicht im Mittelpunkt, aber er kommt halt als einer der sehr vielen Pressesonderverbindungen des BND vor. Und aus den Unterlagen, die hier glücklicherweise erhalten geblieben sind, da geht doch ziemlich viel Unschönes über den Intendanten hervor, um es mal freundlich auszudrücken. Also schon 1954 freut sich der BND, da ist er ja noch nicht beim Deutschlandfunk, da gibt es ihn noch gar nicht, steht da schon drin in den Akten, verhindert erfolgreich abträgliche Nachrichten über den BND. Dann gibt er, und das, dann wird es etwas härter, er gibt vertrauliche Auskünfte aus dem Deutschlandfunk ganz freigebig nach Pullach. Er lässt sein Personal, also so jemand wie Sie, gelegentlich vom BND prüfen. Es ist der Auslandsnachrichtendienst, das dürfen wir ja hier nicht vergessen. Er gibt interner der Personalpolitik preis, auch Persönliches über einzelne Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und was eigentlich nun gar nicht geht, um mit Frau Merkel zu sprechen, er gibt sogar innerdienstlichen Schriftverkehr nach Pullach weiter.
Gibt es dazu Unterlagen? Inwieweit ist es damals im Deutschlandfunk bemerkt worden, dass da jemand an der Spitze dieses Senders, als Gründungsintendant, offenbar mit dem BND zusammenarbeitet?
Das kann man aus den BND-Akten nicht entnehmen. Also der Deutschlandfunk hat sicherlich einiges zu klären aus seinen Akten, aber eben auch, wenn ich das empfehlen darf, aus den Akten der damaligen Regierung, aus den Akten der Parteien. Wieso wird ausgerechnet Herr Starke Gründungsintendant des DLF mit diesem Hintergrund 1939 promoviert in Leipzig über die Pressepolitik? Das könnte man sich auch mal angucken. Ich habe das alles nicht getan, weil es nicht mein Thema war. Ja? In den BND-Akten gibt es also über Reaktionen oder Verdachtsmomente seiner eigenen Mitarbeiter nichts. Ich habe nur in meinem Buch zitiert, die Verabschiedung des Gründungsintendanten. Das ist eine wunderbare Laudatio, was das für ein väterlicher Intendant war und wie toll da war. Und das Publikum ist begeistert. Also selbstverständlich war das für die Bundesregierung damals, fürs Kanzleramt, sehr wichtig. Und wie der Deutschlandfunk damit umgehen will, weiß ich nicht. Bei mir umfasst dieses Starke, es gibt ja sehr viele sogenannte Pressesonderverbindungen des BND.
Das betraf ja große Teile der Medienlandschaft damals. Also den Spiegel ebenso wie die Zeit, die FAZ.
Ja.
Und
ja,
vieles andere mehr. Also das scheint sich ja durchaus einzubetten in einen größeren Zusammenhang. Also wie kann man sich das vorstellen, wenn wir jetzt da von den späten 50ern, frühen 60er Jahren reden? Also wie stark war der Einfluss des BND auf die westdeutsche Presselandschaft?
Relativ stark, würde ich sagen. Und Herr Starke war überhaupt kein Einzelfall. Der BND führte eine Liste von etwa 220 sogenannten abwehrbereiten Journalisten. Und ich glaube, ich habe 12 Chefredakteure untersucht. Und da zeigt sich schon, dass das Bild nicht schwarz-weiß ist, sondern grau. Der eine macht sich wichtig, der andere will Geld, der dritte will vom BND was erfahren. Das ist ja heute auch so, dass Behörden ja auch mit Informationen Journalisten anlocken können. Das ist ja auch ganz normal. Es gibt eine normale PR. Aber das geht doch viel weiter, weil viele oder einige von den untersuchten Journalisten sehr viel Geld verdient haben. Das Ganze bricht zusammen, als Gehlen weggeht. Dann gibt es noch ein paar Nachläufer. Da gibt es immer noch Journalisten, die kommen und alle möglichen Wünsche haben. Ja, aber die werden so langsam nach und nach abgeschaltet. Und ich würde sagen, dass die Presselandschaft in den 70er Jahren relativ clean war, jedenfalls viel sauberer als in den 50er Jahren.
Ja, und wenn man das Ganze jetzt versucht auch in einen historischen Kontext zu packen, also zum einen, dass Hermann Starke eben bei weitem nicht der Einzige war in der Presselandschaft Westdeutschlands, der da für den BND gearbeitet hat, zum einen, und zum anderen aber auch eine ganz spezielle Weltlage. Ich meine, wir reden von 61, 62, 63, ja. Zugespitzter Kalter Krieg, Mauerbau, Atomdrohungen, eine junge Bundesrepublik, die sich vielleicht auch noch finden muss. Wo stehen da diese Aktivitäten in diesem Zusammenhang?
Ja, das ist alles völlig richtig, was Sie gesagt haben. Es war eine vollkommen andere Zeit und vom Good Governance der heutigen Tage waren wir ein paar Lichtjahre weg. Die Bundesrepublik hat sich zivilisiert, hat sich entwickelt, hat auch gegen diese Tendenzen in Regierung und in manchen Milieus sich doch so nach und nach in einigen Jahrzehnten in eine Zivilgesellschaft entwickelt. Und die Politik des Kanzleramts damals, Das ist eine Spezialität von Adenauer und Globke, das muss man schon so sehen. Die sahen sich ja in einer Notstandssituation, auch was die SPD angeht, die FDP haben sie übrigens auch ausgeforscht, sahen sich in einer Notstandssituation. Und es war eine schwierige Situation. Und aus der Perspektive Adenauers war das ein purer Machiavellismus, den BND einzuspannen. Und die Politik des Kanzleramts und des BND in der Ära Adenauer waren sehr, sehr eng ineinander verwoben. Und deswegen wird sozusagen naturnotwendig aus einer BND-Geschichte ganz von selbst eine Geschichte der frühen Bundesrepublik im Kalten Krieg. Also alles andere als eine konventionelle Geheimdienstgeschichte. Und man muss es aus der Zeit heraus verstehen. Wir müssen die Geschichte der Bundesrepublik nicht umschreiben. Aber wir sehen doch hier eine Verdeutlichung dessen, was hinter diesem Paravent des Hochgeheimen damals passiert ist. Und wissen Sie, wer das größte Verdienst daran hat? Das ist der BND selbst, das Kanzleramt. Die haben nämlich gesagt, wir sind der einzige Geheimdienst weltweit, der lässt fremde Leute 10 Jahre lang in seinen Archiven wühlen und in seinen Akten wühlen. Und das war eine Großtat und wir haben uns bemüht, da einiges draus zu machen.
Und das ist jetzt nachzulesen in einem mehrbändigen Werk von Klaus-Dietmar Henke, Geheime Dienste, die politische Inlandsspionage des BND in der Ära Adenauer. Und wie gesagt, da geht es bei weitem nicht nur über die Ausspionierung des politischen Gegners, sondern eben auch um die Einbindung von einigen Spitzenjournalisten und darunter eben auch der Gründungsintendant des Deutschlandfunks, Hermann Starke. Unser Intendant heute, Stefan Rauer, wird am Donnerstagmorgen darüber berichten, wie das aufgearbeitet werden kann und wie diese Aufarbeitung auch Teil eines größeren Rückblicks ist, der ja auch die Vereinigung von Ost- und Westsendern in Berlin mit einschließt. Also da ist einiges noch durchaus zu berichten und zu reflektieren. Ich danke Ihnen sehr, Herr Henke, für das Gespräch.
Ja, ganz meinerseits, Herr Balzer.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat Christian Neugebauer.
Das Josefsgrab in Nablus im palästinensischen Autonomiegebiet wird repariert. Vor wenigen Tagen war es zweimal zerstört worden. Weil die Gedenkstätte eine israelische Enklave im Westjordanland ist, gibt es dort immer wieder gewaltsame Proteste von Seiten der Palästinenser. Benjamin Hammer.
Das Grab, wo der Stammvater Josef begraben worden sein soll, zählt zu den heiligsten Stätten im Judentum. Hat aber auch für Muslime und Christen eine große Bedeutung. Das Josefsgrab liegt im von Israel besetzten Westjordanland. Laut den Oslo-Verträgen soll das Areal aber von Israel verwaltet werden. Wenn Juden dort beten, ist dies mit massiver Präsenz der israelischen Armee verbunden, mit Ausgangssperren für Palästinenser und häufig auch Zusammenstößen.
Bundesweit gibt es inzwischen rund 60 Notfallverbünde für den Schutz von Kulturgut. Das teilte das Hessische Staatsarchiv in Marburg mit. Anlass war die Gründung eines solchen Notfallverbunds in Marburg. Ziel ist die koordinierte Rettung, insbesondere von schriftlichem Kulturgut bei Schadensereignissen wie etwa Hochwasser. Der Notfallverbund in Marburg entstand auch vor dem Hintergrund der Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen im Juli 2021. Ähnliche Verbünde waren nach dem Brand der Weimarer Anna-Amalia-Bibliothek und dem Einsturz des Kölner Historischen Archivs in vielen Städten ins Leben gerufen worden. Julia Wallner wird neue Direktorin des Artmuseums Bahnhof Rolandseck. Mit der 47-jährigen Kunsthistorikerin erhalte das Artmuseum eine Leiterin mit profunder Expertise in der Bildhauerei, sagte die rheinland-pfälzische Kulturministerin Binz, die Grünen, bei der Vorstellung der neuen Direktorin. Wallner, die seit 2013 das Georg-Kolbe-Museum in Berlin leitet, soll am 15. August an den Rhein wechseln. Der Kunsthistorikerin liege vor allem die Einbindung der Besucherinnen und Besucher am Herzen, betonte Binz. Das 2007 eröffnete Artmuseum Bahnhof Rolandseck ist das besucherstärkste Museum in Rheinland-Pfalz. Das Leipziger Bach-Archiv hat eine verschollen geglaubte Notenhandschrift von Karl Philipp Emanuel Bach erworben. Die Komposition aus dem 18. Jahrhundert ist ein frühes Werk des berühmtesten Sohns von Johann Sebastian Bach und wurde bei einer Auktion des Londoner Auktionshauses Sotheby's für 300.000 Euro ersteigert. Das sagte der Direktor des Bach-Archives Peter Wollny. Bei der Partitur handele es sich um ein dreisätziges Stück für Violine, Flöte und Generalbass. Der Bachsohn habe es im Alter von 17 Jahren komponiert. Der Erwerb wurde vor allem durch private Spenden ermöglicht. Die Instandsetzung des durch Risse und Löcher beschädigten Dokuments hat der Freistaat Sachsen finanziert.
Christian Neugebauer mit den Kulturnachrichten. Mittwochabend, das heißt also morgen starten neue Filme in den Kinos. Vielleicht haben Sie über Ostern auch nochmal besonders viel Zeit, sich da einiges anzuschauen. Reden wir über zwei neue Filme aus zwei sehr unterschiedlichen Filmländern, nämlich den USA und aus dem Tschad. Und das mit Patrick Welinski aus unserer Filmredaktion. Patrick, beginnen wir vielleicht erstmal mit dem Film aus Amerika von Sean Baker, den vielleicht einige kennen von dem Film The Florida Project, jetzt Red Rocket. Und da geht es um einen erfolglosen Pornodarsteller als Hauptfigur. Was passiert ihm denn?
Ja, es passiert ihm, dass er ehrlich gesagt seine Karriere nicht mehr wirklich wieder ankurbeln kann. Also Mikey war mal ein berühmter Pornostar, das ist schon wichtig. Und jetzt kommt er wieder zurück in sein Heimatdorf. So ein heruntergekommenes Kaff in Texas, heißt auch Texas City. Aber es ist halt viel Texas, aber wenig City. Zieht wieder zurück ein zu seiner Ex-Frau, die mit ihrer Mutter wohnt. Und so richtig läuft es für diesen Mickey nicht. Für den Sex mit seiner Ehefrau braucht er mittlerweile Viagra. Und so richtig weiß er gar nicht, was er mit sich anstellen soll. Er kriegt keinen Job. Er verliebt sich dann aber eines Tages in eine 17 Jahre alte Donutverkäuferin. Und diese 17 Jahre alte Riley, die hat es ihm echt angetan und sie weckt in ihm die Sehnsucht nach dem großen Comeback. Mit ihr, das bildet sich dieser Mickey nämlich ein, da könnte er nochmal durchstarten und er will es dann noch einmal wissen und setzt wirklich alles auf eine Karte.
Eine 17-Jährige, also die Beziehung mit einer Minderjährigen, da stellen sich Fragen, oder?
Ja, wobei zum Glück macht der Film daraus nichts Moralisches. Ja? Also der Film hat eher einen humanistischen Blick, keinen moralischen auf die Figuren, auf das Dilemma, das letztendlich diesem Mickey da passiert. Hier werden auch ziemlich deutlich die Geschlechterverhältnisse, auch Machtverhältnisse gezeigt. Er ist ja gar nicht mehr potent. Er hat ja gar keine Macht mehr über diese 17-Jährige. Sie ist es, die ihn herumkommandiert. Sie will permanent Sex von ihm und er kann nichts mehr leisten. Das ist schon ganz interessant, wie Sean Baker, der Regisseur, das zusammenbringt, wie ich finde. Wir haben es hier mit einer sehr tollpatschigen Hauptfigur zu tun, die irgendwie auch nichts Böses hat. Er ist halt ein Versager, ein Mann, der es letztendlich sich in seinen Lügen des Lebens so eingerichtet hat, dass er sich an seinen eigenen Ambitionen überschätzt. Und was ich sehr schön finde, ist, dass Sean Baker das Milieu, aus dem alle seine Figuren stammen, nicht ausbeutet. Also wir sehen hier nicht diese White Trash Klischees, die man vielleicht erwarten könnte. Diese Orte in Texas City, diese Häuser, die haben was sehr Buntes, was sehr Bonbonhaftes und gleichzeitig ist dieser Ort in so einer heruntergekommenen Schwerindustrieruine angelegt. Ja? Aus dieser Gegend können diese Figuren nicht wirklich entkommen, auch wenn sie es extrem irgendwie probieren. Und so wird das Ganze zu einer sehr unterhaltsamen und auch intelligenten Milieu- und Charakterstudie.
Das erinnert ein bisschen, was Sie gerade beschrieben haben, an das Setting von The Florida Project. Da war es, glaube ich, schon ein bisschen ähnlich. Und auch da wurde ja klar, dass dieser Sean Baker offenbar ein Independent-Regisseur ist, der dem amerikanischen Traum ziemlich misstraut. Ist das auch Thema in diesem Film?
Ja, ich würde sagen, das ist eine Satire, ein Abgesang auf die einstige wirtschaftliche, politische und auch irgendwie kulturelle Potenz Amerikas. Im Hintergrund tobt nämlich der Wahlkampf von 2016. Der Film ist nämlich sehr stark verortet im Sommer von 2016. Das heißt, wir sehen permanent Donald Trump auftreten mit seiner roten Mütze, auf der draufsteht Make America Great Again. Und Mickey, unsere Hauptfigur, die glaubt daran. Great Again, das will er auch mal werden. Aber er kann es nicht werden, denn diese Zeiten sind für Amerika vorbei und für unsere Hauptfigur vorbei. Und genau davon erzählt dieser wirklich sehr intelligente und sehr unterhaltsame Film.
Also sehr lohnenswert. Der neue Film von Sean Baker, Red Rocket. Und der zweite Film, über den wir reden wollen, der kommt aus einem Land, was wir, glaube ich, nicht allzu oft besprechen, wenn es um die Filmszene geht. Umso interessanter ist es, glaube ich, nämlich der Tschad. Und das ist ein Film von Mahamat Saleh Haroun, Lingui. Heilige Bande ist der deutsche Untertitel. Was sind das für Verbindungen?
Ja, das ist ein sehr sakraler Begriff, Lingui. Er bezeichnet vor allem diese heilige Bande zwischen Frauen. In dem Fall des Films ist es die heilige Bande zwischen Mutter und Tochter. Es geht also um Amina, eine alleinerziehende Mutter, einer unehelichen Tochter. Das bedeutet, dass diese Amina ein sehr schweres Leben hat, musste wegen der Schwangerschaft damals die Schule verlassen, wurde von ihrer Familie verstoßen. Mittlerweile, wenn wir sie dann kennenlernen im Film, hat sie das Leben einigermaßen im Griff, arbeitet übrigens sehr hart. Sie nimmt Autoreifen ausrangierte Autoreifen, entzieht diesen Reifen die Drähte und macht daraus Körbe, die sie dann an der Straße verkauft. Und eines Tages erfährt Amina, dass ihre 15 Jahre alte Tochter eben auch schwanger ist. Und Amina sieht vor ihren Augen ihr eigenes Leben nochmal passieren und sie versucht alles, dass ihre 15 Jahre alte Tochter abtreiben kann. Sie merkt aber, dass die Männer in dieser Welt, in der sie da lebt, ihr gar nicht helfen werden. Und so setzt sich eine zweite heilige Bande in Kraft, denn die Kraft der Frauen führt dazu, dass Mutter und Tochter sehr viel Hilfe finden bei Menschen, die sie eigentlich gar nicht kannten. Und so langsam erfahren wir diese geheimen Regeln dieser Frauenwelt, die dann Mutter und Tochter wirklich helfen werden, ja, die Abtreibung letztendlich wirklich zu vollführen.
Welche Bilder entstehen da?
Ja, das Interessante ist, dass Mohammed Harun es schafft, CinemaScope-Bilder zu erschaffen. Also meistens sind das ja Geschichten, die uns erzählt werden aus solchen Regionen der Welt mit einer Wackelkamera. Es ist dann sehr neorealistisch. Hier haben wir genau das Gegenteil. Das sind große Kinobilder, wirklich sehr schön komponiert, lichtdurchflutet und warm. Und so wird daraus wirklich eine sehr erbauliche Empowerment-Geschichte, ja, die vielleicht für meine Verhältnisse etwas die Probleme etwas stark ausbuchstabiert. Ja, die Frauen sind alle gut, die Männer sind alle schlecht. Also fehlt so ein bisschen an Subtilität. Aber es ist schon eine große Feier der weiblichen Solidarität an diesem ja weit entlegenen Kinoort auf eine gewisse Art und Weise, aber auch an gewisse Art und Weise überhaupt so ein Ort für uns alle, die uns da wirklich nicht wirklich auskennen.
Ja eben, ne? Also wie viel erfährt man denn über diesen Tschad, dieses bitterarme Land von Korruption geschüttelt?
Ja, man sieht gerade in der ersten Hälfte des Films wirklich wunderbar, wie es Amina als Alleinerziehende schwer hat, wie der Imam immer ihr wieder einredet, sie soll doch bitte heiraten. Man merkt, dass es ein Land ist oder zumindest eine Gegend ist, in der sie da lebt, um die Hauptstadt herum, die darauf setzt dann doch, dass Traditionen wichtiger sind als irgendwelche nonkonformen Lebensweisen, dass das alles immer in geregelten Bahnen zu laufen hat, dass es immer jemanden gibt, der für dich entscheidet, vor allem wenn du eine Frau bist. Das hat der Film schon sehr genau im Blick. Was die ökonomischen Verhältnisse der Figuren angeht, gerade das Arbeiten, das hätte mich noch viel mehr interessiert, das lässt er ein bisschen aus, denn der Film will immer stark erzählen. In dem Moment muss er nah an den Figuren sein und lässt vielleicht das Soziologische um ihn herum so ein bisschen links liegen.
Patrick Walensky aus unserer Filmredaktion über zwei neue Filme, der eine also von Sean Baker, Red Rocket, und der andere, ja, selten genug aus dem Tschad. Mahamat Saleh Harun, so heißt der Regisseur, Lingui, so heißt der Film. Und wer in der DDR groß geworden ist, der kann sich vermutlich noch an die Propagandasprüche vom sogenannten sozialistischen Internationalismus erinnern, als es angeblich um Solidarität mit unterdrückten Völkern ging. Oder wenn es darum ging, Kolonialismus zu überwinden. Mosambik zum Beispiel ist so ein Ort, Angola, Vietnam, Nicaragua. Das waren so Orte, die damals zu DDR-Zeiten durchaus politisch gebraucht wurden, um es mal so zu formulieren. Wie glaubwürdig das war? Naja, das zeigt sich unter anderem daran, wie schlecht Arbeitskräfte von dort in der DDR behandelt worden sind. Aber unabhängig davon hat sich auch die Kunst damals damit befasst. Mal sehen, wie. Ein über mehrere Jahre angelegtes Projekt der staatlichen Kunstsammlungen Dresden und der Bundeskulturstiftung unter dem Titel Kontrapunkte erforscht das Ganze. Heute ging es los mit einer Ausstellung im Albertinum in Dresden, für uns beobachtet von Carsten Probst, unserem Kunstkritiker. Vielleicht erstmal, um das zu klären, wie sieht denn diese ja antikoloniale oder antikolonialistische Kunst in der DDR aus?
Ja, sehr vielfältig, Herr Balzer. Es geht hier also nicht nur um Kunst, auch im engeren Sinn, auch um Kunst, Handwerk, um Design, Film, Musik, um Plakate, auch um Zeitschriften und Publikationen aller Art. Also mich hat von Anfang an eigentlich sehr beeindruckende Tuschezeichnung von Lea Grundig, eine der, ja, man kann sagen, bekanntesten, auch einflussreichsten Künstlerinnen der DDR. Die war das Titelblatt einer Folge zum Jubiläum des Kommunistischen Manifestes, wurde 1968 gemacht. Darauf sieht man den Globus, also den Erdball, auf dem dann auf allen Kontinenten wehende rote Fahnen aufgesteckt sind. Und dazu sagt Matthias Wagner, der Co-Kurator dieser Ausstellung:
Die sollte in einem Ostberliner Verlag erscheinen, ist nicht erschienen, sind wunderbare 11 Blätter, die dann später im Kupferstichkabinett gelandet sind. Und das ist das Titelblatt. Und das zeigt gewissermaßen so ein Ideal eines sozialistischen Internationalismus, also wie sich ausgehend von der großen sozialistischen Oktoberrevolution der Sozialismus und später der Kommunismus eben ausbreitet.
Ja, und diese Zeichnung von Lea Grundig gibt eigentlich die Richtung vor. Diese politische Botschaft, die vielen hier gezeigten Arbeiten, ja, zugrunde liegt die Botschaft von der völkerverbindenden Kraft des Sozialismus. Nicht alle Werke sind aber so programmatisch eindeutig. Es gibt eben auch beispielsweise Porträts, die von Dresdner Malern stammen, die Studierende aus Afrika oder Vietnam gemalt haben. So ein wenig im Stil, man kann sagen, des Naturalismus fast oder des Spätimpressionismus. Und diese Studierenden entstammen häufig Familien eben der sogenannten Vertragsarbeiter in der DDR. Und dann gibt es Bilder, die der Solidaritätsbekundung dienten mit dem Widerstand gegen totalitäre, autoritäre Regime wie etwa Pinochet in Chile oder gegen die Rassentrennung in Südafrika. Musik spielt eine große Rolle als so Mittel der Völkerverständigung. Mitunter gibt es auch scheinbar so richtig offene Aneignungen von Kulturtechniken bei Margarita Pellegrin, zum Beispiel die Textilwerke und so Bildteppiche in der chilenischen Tradition verfertigt. Also es gibt eigentlich insgesamt gar keine richtig einheitliche Haltung, aber eben eine zugrunde liegende politische Ausrichtung.
Das ist ja erstmal so eine Art erste Ausstellung, ein kleiner erster Kick-off, aber das ist ja ein ganzes Forschungsprojekt, was über Jahre hinweg entwickelt werden soll. Kontrapunkte, was erhofft man sich davon, von diesem Forschungsprojekt? Wohin soll das genau führen am Ende?
Ja, vielleicht kann man das ganz gut an dieser kleinen Auswahl, die ich jetzt schon genannt habe, sehen, was für ein komplexes Feld es eigentlich ist. Nehmen wir also beispielsweise dieses Engagement gegen die Apartheid in Südafrika. Es werden also wirklich klar politische, auch ethische Fragen verhandelt. Oder in Namibia, dem einstigen Kolonialgebiet Deutschlands, des Deutschen Reiches, da unterstützt man auch einen politischen Widerstand gegen das Regime. Aber denkt man eben zurück an diese Zeichnung von Lea Grundig, erscheint eben der sozialistische Internationalismus eben auch als geopolitische Frage. Es ging um Einflusssphären, so wie wir das heute gerade wieder erleben. Und darum geht es, glaube ich, in diesem Forschungsprojekt, das also genauer anzuschauen, weil es bisher eben so genau noch gar nicht betrachtet worden ist, um einen kolonialen Anspruch unter anderen Vorzeichen. Das wäre das die Frage dazu. Der Sozialismus der DDR war ja unausweichlich ein weißer Internationalismus. Als solcher war er natürlich dogmatisch, auch wenn er sich mit unterdrückerischen Regimen auf anderen Kontinenten auseinandersetzte.
Und das Ganze muss sich ja einbetten in die postkolonialen Debatten der letzten Jahre. Da hat sich ja auch sehr viel bewegt. Wie verändern diese Debatten eigentlich unsere Wahrnehmung dieser Kunst aus DDR-Zeiten?
Ja, es ist ja alles noch so ein bisschen am Anfang. Sie sagten das eben schon. Es geht jetzt in den nächsten Monaten weiter mit einer großen Tagung beispielsweise in Dresden zu diesem Thema. Für mich ist ja das globale, internationale vielleicht eben nicht so sehr auf einen einheitlichen Begriff zu bringen. Ein Bild von Lutz Dambeck in dieser Ausstellung bringt das für mich eigentlich ganz gut auf den Punkt. Hier ist so eine übermalte Reportagefotografie aus dem Widerstand in Chile zu sehen, die man eigentlich als Medienkritik verstehen kann. Also, dass die Bilder von Konflikten immer nur einen bestimmten Ausschnitt zeigen und das Internationale auch sehr schnell so eine Filterblase erzeugt. Also der politische Kampf, der Widerstand gegen den Imperialismus, das ist nicht nur Staffage bei vielen Künstlern, aber trotzdem hat es so eine Einseitigkeit, ja, die für die Zeit des Systemkonflikts Ost-West natürlich auch so kennzeichnend ist.
Warum findet diese Debatte, dieses Forschungsprojekt, auch diese Ausstellung heute genau ausgerechnet in Dresden statt?
Ja, ist ganz interessant vielleicht. Ja, Dresden ist ja nicht nur der Ort, wo die Kunstgeschichte der DDR erforscht wird, sondern man forscht jetzt eben vermehrt auch in den Sammlungen nach Kolonialgeschichte. Das überkreuzt sich eben sehr stark. In Dresden gab es diesen sogenannten Bilderstreit vor einigen Jahren, wo es ja auch um den Vorwurf ging, in Anführungszeichen, dass westdeutsche Kuratoren die ostdeutschen Museen kolonisieren gewissermaßen und mit ihren westdeutschen Bildprogrammen überschwemmen und die ostdeutschen Identitäten dabei ausblenden. Und dazu sagte jetzt Hilke Wagner, die Direktorin des Albertinums in Dresden:
Die Annäherung an die Kunst der DDR, gerade nicht im Mainstream, sondern von den Rändern her, ist ein Anliegen, das uns ja seit vielen, vielen Jahren treibt, eigentlich auch schon vor dem Bilderstreit. Und meine These ist ja auch, dass genau das den Bilderstreit als Missverständnis hervorgerufen hat. Denn wie es insgesamt für die Kunstgeschichte gilt, das Kanon durchaus immer wieder kritisch zu betrachten ist und eben nicht Gott gegeben ist, so betrifft das natürlich auch die Kunst aus der DDR.
Genau, und da will man eben einen Kanon in der DDR-Rezeption, in der Kunstrezeption der DDR auch mit diesem Projekt wieder durchbrechen.
Also eine bemerkenswerte Debatte, ein bemerkenswertes Forschungsprojekt, was heute begonnen wurde in Dresden. Transkulturelle Kunst, so ist das Ganze überschrieben, transkulturelle Kunstgeschichten in der DDR, Revolutionary Romances, ist auch nochmal so ein Titel, der da mitgenutzt wird. Und Carsten Probst hat sich für uns das Ganze schon mal angeschaut. Wir werden das natürlich weiter beobachten und begleiten. Und Klaus Bukatzki wiederum schaut in die Feuilletons von morgen.
Ohne Hände sind wir haltlos, erinnert uns der Berliner Tagesspiegel. Der Handschlag zelebriert Respekt, Annäherung, Verbindlichkeit, erklärt Carlotta Wald. Nur wer anfasst, stößt auf Widerstand, kann sich an ihm reiben und ihn produktiv machen. Das gilt politisch wie privat. Beim Beten werden die Hände selbstverständlich auch gebraucht. Und wie ist das, wenn man wie Jesus am Kreuz hängt? Etwas Fitness braucht's da schon, sagt Rochus Rückel. Gemütlich ist es nicht. Körperspannung ist wichtig, damit einem nicht die Hände einschlafen. Dass die Beine in der richtigen Form hängen, ist auch nicht so einfach hinzukriegen. Rochus Rückel muss das aber hinkriegen. Er ist einer der beiden Jesusdarsteller bei den Oberammergauer Passionsspielen vom 14. Mai bis 2. Oktober. Und da übt er jetzt heftig mit seinem Mitjesus Frederik Majet. Die Passage, die wir gestern geprobt haben, passt 1:1 auf die Situation in der Ukraine. Da geht es um die Mächtigen in der Welt, sagt der dem Tagesspiegel im Doppelinterview mit den beiden Laiendarstellern. Da sind so viele aktuelle Themen drin. Die Pandemie, die uns in den letzten 2 Jahren extrem beschäftigt hat. Krieg, Flucht, die Ungleichheit in der Welt. Speziell an dem Satz, wie die Mächtigen mit den Menschen umgehen, haben wir uns abgearbeitet. Wie ein ganz besonders Mächtiger mit den Menschen umgeht, erleben wir jetzt aus der Ferne. Ich habe seit mehr als 2 Wochen keine Musik mehr gehört und ich vermisse sie noch nicht, schreibt da jemand, der ganz unmittelbar erlebt, wie mit Menschen umgegangen wird. Alles ist still geworden und unser Geist hat sich geklärt, als hätten wir aufgehört, eine bewusstseinsverändernde Droge zu nehmen, teilt uns in der Neuen Zürcher Zeitung der ukrainische Schriftsteller Sergei Gerasimov aus der umkämpften Frontstadt Charkiw mit. 33 Folgen seines Kriegstagebuchs hat er bereits geschrieben, und zwar von 6 bis 8 am Morgen, wie er im Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung erzählt. Da ist es still. Gegen 8 beginnen die Russen mit dem Bombardement und der Artillerie. Wenn es mal später wurde, machten unsere Nachbarn Witze. Na, haben die Russen heute verschlafen? Der stärkste Beschuss ist zwischen 14 und 16 Uhr. Am Abend ist er auch intensiv, manchmal bis Mitternacht. Da sitzen wir vielleicht noch vor Radio oder Fernsehen, die die neuesten Nachrichten von der Front in unsere warmen Wohnzimmer bringen. Wir hatten wohl die Hoffnung, man brauche so etwas wie den Feind nicht mehr, lesen wir in der Süddeutschen Zeitung. Warum eine starke Bundeswehr, wo wir Gewalt doch verabscheuen, fragt Marlene Knobloch. Es tut weh, aber wir können uns aus einem brutalen Angriffskrieg nicht rauspazifizieren. Und der europäische Pazifismus ist nur gemütlich, solange man im Schatten der amerikanischen Militärstärke döst. Aber ein klein wenig kann jeder von uns tun. Wenn ich die Kapazitäten gehabt hätte, hätte ich am liebsten sofort eine Spedition angerufen, 7 LKWs geordert und wäre zur polnischen Grenze gefahren, sagt im Interview mit dem Tagesspiegel der Schauspieler Christoph Maria Herbst. In meiner Ohnmacht habe ich es mit Geldspenden gemacht. Sachspenden helfen auch. Gerhard Richter spendet Drucke, steht in der Tageszeitung Taz. Der Maler hat dem gemeinnützigen Verein Kunst hilft geben 5 großformatige Kunstdrucke zur Verfügung gestellt. Sie werden jeweils auf mindestens 30.000 Euro geschätzt und sollen zugunsten von Kriegsopfern in der Ukraine versteigert werden.
Klaus Bukatzki aus den Feuilletons vom Gründonnerstag. Und das war Fazit, die Kultur vom Tage. Mit Wladimir Balzer.